Warum habe ich Whisky so komisch geschrieben? Hat jemand eine Idee, warum habe ich Whisky so komisch geschrieben? Richtig. Alle irischen Whisky haben ein E mit dabei und alle anderen, die nicht aus Irland kommen, haben kein E dabei. Steht auch immer auf der Flasche mit drauf, Irish Whisky mit E geschrieben. Und wenn man was Schottisches haben möchte, dann muss man auf der Flasche schauen, ob das Scotch Whisky draufsteht. Steht nicht Scotch Whisky drauf, kann er von irgendwo herkommen. Und wer lesen kann, ist gleich ein Vorteil. Heger ist nicht so gut im Lesen, deswegen hat er kein Whisky eingesackt, sondern nur ein Fass Wasser aus Schottland. Wobei man sagen muss, die haben auch kein schlechtes Wasser. Kann man schon mal machen. Ich bin kein Chemiker, ich bin Sysadmin. Ich arbeite zwar in einem chemischen Betrieb und habe mitunter auch mit den dortigen Analysegeräten zu tun, also Massenspektrometer, Gaschromatograph und was die da alles so haben, die immer mal wieder auch einen Admin brauchen, weil an jedem Messgerät natürlich heute auch ein PC mit dranhängt. Es wird nicht sehr chemisch und wenn jemand chemische Fragen hat, kann es passieren, dass ich das nicht beantworten kann. Schauen wir mal. Was soll am Ende hinten rauskommen? Natürlich Alkohol in Form von Ethanol. Und weil Ethanol an sich relativ geschmacklos ist, also das merkt man zum Beispiel an Wodka. Wodka ist ziemlich geschmacklos, deswegen eignet es sich gut für Cocktails. Aber beim Whisky will man auch insbesondere Geschmack mit dabei haben. Und der macht die Sache kompliziert. Die Herstellung ist an sich recht einfach, aber wenn er dann hinten auch noch schmecken soll, dann muss man ein bisschen Aufwand treiben. Der Aufwand ist jetzt mal zusammengefasst auf dieser Folie. Wir fangen an mit einem geeigneten Korn. Das ist meistens Gerste. Es gibt aber auch Whiskys aus allen anderen Kornarten, die man so hernehmen kann. In Schottland und Irland wird fast ausschließlich Gerste genommen. Das Korn wird gemälzt. Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Dann kommt Wasser dazu. Dann kommt Hefe dazu. Am Ende haben wir dann eine Lösung mit Alkohol drin. Das wird destilliert. Beim Destillieren muss man gucken, dass man die schlechten Sachen, die da drin sind, möglichst nicht mit ins Fass reinbringt. Im Fass wird es dann gelagert und nach der Lagerung kommt es auf Flaschen und die kriegen dann auch ein Etikett dazu. Das in Kürze und jetzt gehen wir da ein bisschen ins Detail. Man darf nur die drei Sachen zur Whiskyproduktion hernehmen, die hier stehen. Gerste, Wasser und Hefe. Das ist fast so wie das bayerische Reinheitsgebot für Bier. Allerdings steht beim Reinheitsgebot für Bier keine Hefe mit dabei. Weiß jemand, warum da keine Hefe mit dabei ist? Ja? Die wussten da aber nicht. Genau, das wussten sie nicht. Es hat funktioniert, weil genügend Hefe in der Luft war. Manchmal hat es auch nicht funktioniert, dann ist das Bier halt nichts geworden. So, jetzt nehmt ihr bitte einen kräftigen Bissen von dem Brot und bitte nicht schlucken, sondern lediglich kauen. Da passiert nämlich was. Was haben wir drinnen zum Gerstenkorn? Der größte Bereich von einem Korn ist der Mehlkörper. Was ist da drin? Natürlich das Mehl. Und Mehl bedeutet in chemisch Stärke bzw. Dreifach- oder Mehrfachzucker. Das sind lauter Zuckermoleküle und wenn da mehrere beieinander hängen, dann nennt man das Ding Mehrfachzucker. Der Rest sind hier so Sachen, die die Pflanze braucht zum Anfangen, der Keimling zum Beispiel, damit geht es dann los mit der Pflanze und dann wächst daraus eine Ähre zum Beispiel. Ich kann Melzen nicht besser erklären, als es hier aus der Wikipedia heraus kopiert ist. Man packt Wasser dazu, dann geht das Korn los und möchte wachsen, möchte eine Pflanze daraus erzeugen. Gleichzeitig wird aus der Stärke Mehrfachzucker, Dreifachzucker, ein Doppelzucker. Und genau das passiert jetzt in euren Mündern. Wir haben in unserem Speichel ähnliche Enzyme, die genauso in der Lage sind, die Stärke aufzuspalten. Und so langsam sollte es süß schmecken bei euch. Ja? Okay. Dann wird dieser Vorgang gestoppt, indem man da das Wasser entzieht. Das heißt, es wird getrocknet, aufgewärmt. Und an dieser Stelle kann man dann auch schon für ein bisschen Geschmack sorgen. Und zwar habe ich hier zwei Whiskys vorbereitet. Da dürft ihr mal dran riechen. Und ihr werdet bei einem Whiskyglas einen deutlich anderen Geruch feststellen. Der eine ist ein irischer Whisky, in der Regel ein ziemlich einfacher Whisky, ein Frauenwhisky kann man auch dazu sagen. Und der zweite ist von Schottland, von einer Insel, von Islay. Und der hat eine deutliche Rauchnote. Bitte? Also der Islay Whisky hat eine Rauchnote. Und die kriegt man, wenn man beim Darren dafür sorgt, dass man zum Beispiel Torfrauch durch das Korn durchleitet. Ja? Der Rauch enthält hauptsächlich Phenole und diese Phenole lagern sich dann in dem Korn ein. Und am Ende des Produktionsvorgangs kann man diese Rauchnote schmecken und vor allem auch riechen. Interessant an der Sache ist auch hier, dass Vanillin auch noch mit dazukommt. Ist also im Rauch mit drin. Das ist Vanillearoma. Auch das kann man hinterher schmecken. Und das macht den Whisky insgesamt eine sehr süße Erfahrung. Meistens. Kommt darauf an, wie viel drin ist. Also es gibt rauchige Whiskys mit über 90 ppm. Das riecht dann eher so wie Aschenbecher. Und es gibt welche, so wie der hier, der ist relativ mild mit der Rauchnote. So. Dann müssen wir das Korn ein bisschen verkleinern, das nennt man Schroten. Und beim Schroten gibt es dann auch wieder je nach Destille oder je nach Produkt verschiedene Mahlgrade, eher grob oder eher fein, je nachdem, was der Master Distiller da für ein Produkt erzeugen möchte, kann er das so einstellen, wie er möchte. Das beeinflusst dann auch den weiteren Produktionszyklus. Insbesondere, wie lang dann die nächsten Schritte dauern, weil wenn das recht grob ist, dann dauert der nächste Schritt ein bisschen länger, als wenn es fein gemahlen ist. Und der nächste Schritt ist die Zugabe von Hefe. Hefe ist ein lebender Pilz und der macht natürlich Stoffwechsel. Er ernährt sich von dem Zucker, der jetzt ein Doppelzucker geworden ist, durch das Melzen. Und seine Stoffwechselprodukte sind Alkohol und Kohlendioxid. Das ist dann so eine blubbernde Geschichte. Wenn man die Chance hat, mal eine Distille zu besuchen, dann kann man auch mal in so einen Maischebottich mal reinschauen oder auch mal reinriechen. Man sollte den Kopf nicht allzu tief reinstecken, weil Kohlendioxid ist nicht gut für die Atmung. Da kann es dann einem schlecht werden oder man wird kurz ohnmächtig. Am Ende der Prozedur haben wir 8-10% Ethanol in der Lösung und bis zu diesem Punkt ist die Herstellung von Whisky identisch mit der von Bier. Ab jetzt trennen sich die zwei, weil beim Bier kommt noch Hopfen dazu zum Beispiel, das will man eigentlich im Whisky nicht haben. Dann geht es ins Destillieren. Traditionell sind es alles Kupferbrennblasen und jede Brennblase sieht anders aus. Höhe, Durchmesser, Knickwinkel, alles ist verschieden und keine Brennblase sieht aus wie die andere. Ich war 2017, 18 und 19 auf drei verschiedenen Whisky-Reisen in der Speyside, in den Lowlands und in den Highlands. Wir haben in einer knappen Woche etwa 14, 15 Distillerien durchgearbeitet. jeweils mit einer Verprobung, Verkostung, und am Ende waren es dann nur mal in der Spitze 18 verschiedene Whiskys, bis wir wieder am Abend im Hotel waren. Das hier ist ein Alkohol, den man nicht haben will.
Saugeil, Mann!
Ethanol will man haben, das ist Methanol. Methanol hört man immer mal wieder in den Medien, in der Presse, dass jemand eine Methanolvergiftung bekommen hat, weil der Hersteller vom Alkohol die Trennung nicht sauber vorgenommen hat. Das Dumme an dem Methanol ist, an sich ist er nicht giftig oder schädlich. Das, was in der Leber damit passiert, ist das Problem. Die Abbauprodukte in der Leber sorgen dafür, dass es Organversagen gibt bis hin zum Kreislauf, Kollaps, Tod, da ist alles dabei. Deswegen muss man aufpassen, dass man diese Fuselalkohole nicht im Endprodukt drin hat. Es wird zweimal destilliert in Schottland, immer, und dreimal in Irland. Damit wird vor allem auch die Chance erhöht, alle Fuselalkohole rauszukriegen. Wenn man es nämlich dreimal macht, dann hat man dreimal die Chance, Vorlauf, Mittellauf und Nachlauf voneinander zu trennen. Das, was man abtrennt von dem, was man nicht haben will, das wird natürlich nicht weggeworfen. Das ist Industriealkohol, der wird dann in der Pharmazie und in allen möglichen chemischen Betrieben weiterverwendet. Und die sind richtig scharf drauf, weil es guter Stoff ist für nicht dem Verzehr geeignet, also für äußerliche Anwendung zum Beispiel oder Kosmetika oder was auch immer. Whisky darf sich nur dann ein Getränk nennen, wenn es mindestens 3 Jahre und einen Tag im Fass war, und zwar in einem Eichenfass. Andere Hölzer eignen sich leider nicht gut für die Whisky-Lagerung, weil man will zum Beispiel kein Holz haben, das harzt. Also alles, was Nadelbaum ist, geht nicht für die Whiskyherstellung. Es gibt ein paar Versuche, wo man vom Eichenholz ein bisschen weg will. Also Kastanie habe ich schon probiert. Das ist eine gute Alternative. Wir wissen auch, in Europa gibt es sehr wenige Eichenwälder. Das heißt, irgendwo müssen die Eichenfässer herkommen. Und da haben wir Glück in Europa, dass das amerikanische Lebensmittelgesetz vorschreibt, dass ein Whisky immer in ein frisches Fass hinein muss. Und wenn die ihren Bourbon auf die Flasche ziehen, dann ist das Fass natürlich dann leer und es darf nicht weiterverwendet werden. Zumindest nicht in USA und auch nicht in Kanada. Diese Fässer, ehemalige Bourbonfässer, kommen dann fast alle nach Europa und werden dort für die Whiskyproduktion verwendet. Und wenn man mal die Chance hat, in den Hof oder in das Lager von einer Destille zu gehen, dann sieht man, also soweit das Auge reicht, Fässer. Das ist der Grundstock, den jede Destille braucht, um das Erzeugnis dann auch schnell in ein Fass reinzukriegen. Und wir hatten auch die Chance, mal in einer Destille die Reparaturwerkstatt für Fässer zu besuchen, also die Küfer, die es sonst eigentlich schon gar nicht mehr gibt in Europa, nur bei den Whisky-Distillen leistet man sich das Handwerk noch, und da werden auch wirklich in 3 bis 4 Jahren die Leute ausgebildet, die die Fässer aus Amerika auseinandernehmen, neu zusammensetzen, damit die auch dicht bleiben. Ganz dicht sind sie trotzdem nicht. Pro Jahr verdunstet ein bisschen was aus dem Fass. Und je länger das lagert, desto weniger ist natürlich in dem Fass so drin. Und deswegen sind die älteren Whiskys meistens auch die teureren, weil natürlich die Lagerkosten sehr viel höher sind. Wir haben auch Schwankungen in der Alkoholkonzentration, weil natürlich auch die Umwelt oder die Art und Weise, wie man es lagert, also zum Beispiel küstennah oder mehr im Inneren, es gibt Luftdruckschwankungen, es sind Temperaturschwankungen, das alles hat Einfluss auf den Whisky später. Und wir haben zum Beispiel einen Stoff in einem Eichenholzfass drin, das ist das Lignin, das sieht so aus. Bisschen kompliziert, aber im Grunde genommen sind es auch wieder Zuckermoleküle. Ja, das Holz ist Zellulose, das ist im Prinzip auch ein Zucker. Und der Whisky dringt im Laufe der Jahre immer wieder ins Holz ein und geht wieder aus dem Holz raus und nimmt Geschmacksstoffe mit. Ja? Wenn da vorher ein Bourbon drin war, dann nimmt er nämlich Bourbon-Geschmacksstoffe raus. Man kann andere Fässer verwenden, wie zum Beispiel Rotweinfässer oder Sherryfässer oder Portweinfässer. Die werden alle weiter verwendet, um dort einen Whisky geschmacklich zu verbessern, noch zu mehr Komplexität zu bringen. Auch innerhalb vom Warehouse wird es immer mal wieder auch umgelagert, sodass ein Fass, das ganz unten war, auch in den Genuss kommt, mal nach oben zu kommen, weil da halt auch die Umweltbedingungen ein bisschen anders sind. Da lässt sich aber keine Distille so richtig in die Karten schauen. Das sind alles große Geheimnisse, und wenn da Umlagerungen stattfinden, da sind dann keine Besucher in der Nähe. Das kriegt keiner mit, was da genau passiert. Das ist jetzt so ein Beispiel, wie man Fass vorbereitet, bevor der Whisky reinkommt. Das ist also so ein Bild aus dieser Werkstatt. Wenn das Fass fertig ist, der Deckel fehlt hier noch, dann wird es innen ausgeflammt. Das sieht dann so aus, da ist also richtige Kohleschicht außen dran. Das nennt man Toasten. Und das ist auch ein Grund für das spezielle Aroma, das dann ein Whisky aufnehmen kann, wenn er durch die Umweltveränderungen immer mal ins Holz reingeht und wieder rausgeht. Das ist eine kleine Auflistung an den Geschmacksstoffen, die man so finden kann in einem Whisky, wenn man ihn mal durch ein Massenspektrometer durchjagt. Ganz oben ist natürlich der Alkohol, und man sieht hier schon, was für Arten von Geschmacken man da reinbauen kann, wenn man einen speziellen Whisky bauen will, sozusagen. Ja? Also da ist alles dabei. Es gibt Whisky, die riechen sehr chemisch, ja, so ähnlich wie Zahnarztpraxis, kann man sagen. Und es gibt Whisky, die gleich nach dem Brennen einen sehr intensiven Fruchtgeschmack haben. Wir haben mal einen riechen dürfen, der hat mehr nach Birne gerochen als ein Obstler, ein Birnenschnaps. Also es war wirklich sehr markant. Und am fertigen Produkt erwartet man natürlich dann auch wieder, dass dieser Birnengeruch dann am Ende in dem Whisky auch wieder da vorkommt. Bitte? Frisch gemähtes Gras. Der typische Geruch von gemähtem Gras. Ja. Interessanterweise ist die Nase von uns Menschen auch sehr differenzierter in den Geschmacksstoffen als unsere Zunge. Also man hat hier von so einem Whiskyglas hat man mehr Erlebnis in der Nase als auf der Zunge. Gleichzeitig hat aber unsere Sprache, und da ist die deutsche Sprache nicht weit von der englischen Sprache entfernt, Schwierigkeiten, das zu beschreiben, was riecht man da letztlich. Also muss man Analogien suchen, also da in der ganzen Pflanzenwelt. Ich habe mal ein Tasting gemacht, da wurde ein Whisky verkostet, und da hat in der Beschreibung hat's geheißen, der riecht nach Heublumen. Wenn du jetzt eine Gruppe beieinander hast, die noch nie mit Heu zu tun gehabt haben, die erleben das natürlich dann nicht. Ja, die können mit dem Geruch Heublumen nichts anfangen. Ich habe als Bub immer bei der Heuernte geholfen bei meinen Großeltern. Da ist es schon drin. Da kann man sich noch dran erinnern.
Beim Trinken dann nicht mehr so merkt, weil man kann ja auch sozusagen über hintenrum nochmal.
Richtig, ja. Ja. Und es gibt sogar einen Trick, den man anwenden kann. Man kann beim Schlucken nochmal durch die Nase zusätzlich Luft einatmen, dann geht es noch intensiver.
Oder ja. Die Luft durch die Nase wieder rauspressen.
Ja. Aber das ist dann schon die hohe Schule. So, wenn es dann fertig ist im Fass, vielleicht auch noch ein paar Mal umgelagert ist, ist dann die Zeit reif, dann muss das Ding in eine Flasche. Man kann zwar auch Fässer kaufen, man kann sogar auch Fässer quasi Miet kaufen und sich dann immer mal wieder Flaschen abfüllen lassen, aber in der Regel wird ein Fass komplett auf Flaschen gezogen und es kommt nochmal Wasser dazu. Wir haben im Fass bis zu 70% Alkohol, das kann man zwar auch trinken, aber dann wird beim ersten Schluck die Zunge taub. Also wenn man das macht, das ist dann der letzte Whisky an dem Abend, weil danach muss die Zunge sich erstmal wieder ein bisschen erholen. Deswegen kommt Wasser mit dazu, damit man eben auf eine vernünftige Trinkstärke kommt, damit man halt länger mit der Zunge arbeiten kann. Sonst, wenn alles taub ist, dann macht es keinen Spaß.
Bei einer sinnvollen Whisky-Verkostung kriegt man das auch immer so ein Wasserglas mit.
Ja.
Wo man zum Beispiel mit dem Stroh halt noch so einzeln tropft.
Genau, das kann man immer wieder dazu machen, damit sich noch mehr Geschmacksstoffe lösen, weil wir haben sowohl alkohollösliche als auch wasserlösliche Geschmacksstoffe im Whisky drin. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man den einen oder anderen Whisky mit ein paar Tropfen Wasser nochmal zusätzlich verdünnt.
Das macht einen riesen Unterschied, das glaubt man nicht.
Ja. Das war's schon. Dankeschön. Und jetzt kriege ich meine zwei Gläser wieder, weil die gehören mir. Wenn ihr mir ein Glas bringt, könnt ihr natürlich auch ein Glas haben. Also so ist es nicht. Meine Freundin hat mir erlaubt, ich brauche die Flaschen nicht mehr mitzubringen.